Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech on Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Der Weltklimarat geht in seinem Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel davon aus, dass zur Erreichung der Klimaziele auch negative Emissionen nötig sind. Bedeutet, CO2, welches sich bereits in der Atmosphäre befindet, muss wieder entfernt werden. Das geht zum einen natürlich, durch Aufforstung beispielsweise. Aber auch die Direct Air Capture Technologie, durch welche CO2 aus der Luft abgeschieden wird, gerät immer mehr in den öffentlichen Fokus. Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Schweizer Startup Climeworks. Ich unterhalte mich heute mit dem Head of Climate Policy, Christoph Beutler, über das Für und Wider der Technologie. Christoph, ich freue mich, dich heute extra bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Wir reden heute über die Direct Air Capture Technologie. Meine erste Frage an dich: Könnt ihr den Klimawandel ungeschehen machen? Könnt ihr alle Folgen umkehren, indem ihr das CO2 wieder aus der Luft zieht, was zu viel drin ist?
Theoretisch ist es möglich. Wir haben genug Fläche und Ressourcen auf dem Planeten, aber wir werden wahrscheinlich nie schnell genug, groß genug werden, um das zu tun. Das heißt konkret, wir müssen Emissionen drastisch und noch drastischer, als wir es bis jetzt tun, reduzieren. Also aktuell tun wir es ja noch gar nicht. Die Emissionen gehen weiter hoch. Aber unsere Technologie wird auch im Milliardenmaßstab CO2 aus der Luft entfernen müssen. Und nicht nur unsere Technologie, die Direct Air Capture Technologie, sondern eben auch andere Lösungen wie Aufforstung oder Pflanzenkohle kombiniert. Also wir müssen an allen Fronten vorwärts machen.
Nochmal ganz kurz zum Urgestein für alle HörerInnen, die sich damit noch gar nicht auskennen. Kannst du uns kurz in 3-4 kurzen Sätzen erklären, wie funktioniert denn die Direct Air Capture Technologie? Wie wird CO2 aus der Luft abgeschieden?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip haben wir eine Maschine gebaut, die einen sehr selektiven Filter hat, der nur CO2 bindet. Und wir ziehen sehr viel Luft, also Atmosphärenluft, durch diesen Filter und filtern so das CO2 aus der Atmosphäre. Und warum machen wir das? Weil wir jetzt schon wissen, also die Klimamodelle zeigen jetzt schon, dass wir allein mit zum Beispiel Aufforstung das Problem nicht lösen können werden. Wir haben nicht genug Platz auf dem Planeten. Das heißt, wir brauchen platzsparendere Lösungen. Und Direct Air Capture in Verbindung mit erneuerbarer Energie ist jetzt hier zum Beispiel, also die letzte Anlage, die wir gebaut haben, ist 860 Mal kleiner vom Fußabdruck her pro entfernte Tonne als zum Beispiel Bäume pflanzen. Aber wir brauchen alles.
Ja, das sind beeindruckende Zahlen. Du hast es gerade schon gesagt, die letzte Anlage, die ja ins Netz ging sozusagen, ist ja Orca auf Island, die 15. insgesamt von euch. Was ist jetzt genau das Besondere an Orca? Das gab ja ein rechtes mediales Aufsehen, als die sozusagen eröffnet wurde.
Ja, also das Besondere an Orca ist zum einen sicher die Technologie. Also es ist möglich, CO2 direkt aus der Atmosphäre zu filtern. Es ist auch kommerziell möglich. Und Orca ist mal wieder die größte Anlage der Welt ihrer Art. Das ist normalerweise der Fall, wenn wir eine neuere, größere Anlage öffnen, weil wir hier der führende Hersteller sind oder Anbieter. Und ja, es ist ein relativ neues Feld. Also das Feld, was da hinten dran hängt, heißt eben Carbon Removal. Und dahinter steckt die Idee, dass man zum einen haben wir global zu viel und werden zu viel emittiert, um die Klimaziele noch einzuhalten. Das heißt, wir müssen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen. Und zum anderen können wir auch nicht auf Null Emissionen kommen. Also ein Null ist nicht möglich, es ist nur ein Netto-Null möglich. Und eben wieder, wenn man jetzt die Größenordnung in Betracht zieht, brauchen wir eben wieder diese technischen Lösungen in Verbund mit den sogenannten auch natürlichen Lösungen, also auf Biomasse basierenden Lösungen.
Ja, das Wichtige ist ja im Endeffekt, wenn das CO2 abgeschieden ist, was passiert da am Ende mit? Jetzt im Beispiel von Island, da wird es entsprechend in Stein umgewandelt. Ist das überall auf der Welt möglich? Und wenn nicht, was macht man sonst damit?
Ja, sehr gute Frage. Also nein, es ist nicht überall auf der Welt möglich, aber es ist doch an sehr vielen Orten möglich. Also vielleicht auch da wieder, um eine Größenordnung zu geben. Also die Klimaszenarien der UN zeigen, dass wir zwischen 100 und 1000 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen müssen. Wir haben jetzt global an Mineralisierungspotenzial, also eben das CO2 zu speichern und zu Stein werden zu lassen, haben wir jetzt schon 1200 Milliarden Tonnen identifiziert und dann könnte man es auch noch flüssig lagern, da werden weitere über 7000 Milliarden Tonnen identifiziert. Also Speicherung ist nicht der Flaschenhals hier. Der Flaschenhals ist tatsächlich, diese Ansätze so zu skalieren, dass sie überhaupt so viel CO2 speichern können. Und vielleicht noch erweitern, was kann man sonst noch damit machen? Also man kann sich vielleicht so vorstellen, um die globale Erwärmung zu stoppen, müssen wir Emissionen reduzieren, das habe ich schon gesagt, müssen CO2 aus der Luft holen und natürlich auch den Zufluss von neuem CO2 in die Atmosphäre stoppen, ne? Und da ist es jetzt so, dass wir natürlich in vielen Bereichen umstellen können, also zum Beispiel den Transport von PKWs können wir elektrifizieren, das heißt, wir sind hier nicht von Benzin oder Diesel abhängig, also nicht davon, fossiles CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, aber in vielen Fällen ist es eben nicht möglich. Also viele Produkte, die unsere Gesellschaft auch benötigt, also alles, was auf Kohlenwasserstoffketten basiert, die brauchen CO2. Also Fette, Öle, Cremes, Plastik etc. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich, wenn wir CO2 aus der Atmosphäre haben und erneuerbare Energie, dann können wir praktisch alle diese Produkte, die man sonst aus Öl und Gas gewinnt, nachbauen, aber eben nachhaltig und erneuerbar. Und das sind eigentlich die zwei Anwendungsbereiche unserer Technologie.
Ja, du hast es gerade vorher schon gesagt, eure Anlagen werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Aber das ist ja oftmals auch so ein kleiner Kritikpunkt oder ein Kritikpunkt, dass die Anlagen im Moment recht energieintensiv noch sind. Und natürlich erneuerbare Energien sind momentan das Buzzword, was irgendwie jeder braucht. Wird es denn überhaupt genug Energie dafür geben, um diese Anlagen in den Mengen zu betreiben, wie wir sie bräuchten?
Aktuell haben wir nicht genug erneuerbare Energie, ne? Das ist klar. Aber erneuerbare Energie ist ja keine feste Größe. Und auch hier gibt es Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist die Frage, können wir genug Angebot schaffen, wenn wir jetzt zum Beispiel durch unsere Nachfrage die Nachfrage auch erhöhen. Und wenn man jetzt hier auch wieder zur Wissenschaft guckt, es gibt hier ein Wissenschaftsfeld, das heißt 100% Renewable Energy Systems, also da gibt es führende Wissenschaftler, die diese Modelle rechnen, und wenn man da in das Feld schaut, dann ist die Antwort ganz klar, ja, das ist möglich. Natürlich ist es eine Riesenanstrengung wir haben jetzt auch nicht ewig Zeit, um damit zu beginnen. Also der Ausbau von Erneuerbaren muss vorangetrieben werden und klar, solche Lösungen wie wir brauchen mehr, das ist logisch. Vielleicht noch um eine Differenzierung noch zu geben, also der Hauptteil unseres Energiebedarfs ist Wärme oder Abwärme. Also das CO2 löst sich von unseren Filtern bei 100 Grad Celsius ungefähr. Und da können wir eben jetzt in Island können wir an Wärme ran, die auch sonst nicht großartig weiter genutzt werden kann. Ja? Und das senkt natürlich den Bedarf, weil das sind 3/4 bis 2/3 unseres Energieverbrauchs.
Das heißt, im Endeffekt sind ja solche Städte wie Island perfekt geeignet für Direct Air Capture, wenn ich das jetzt einmal so paraphrasiere. Wäre es also möglich, dass sich die kleine Insel sozusagen als der Weltretter positioniert, indem dann noch mehr Anlagen wie Orca zeitnah positioniert werden? Gibt es da Pläne in der Richtung?
Also ja, da gibt es sicher Pläne und nicht nur Island. Also Norwegen will die Speicherstätte Europas werden. Es gibt viele Bestrebungen in vielen Gebieten, wo es eben diese geologischen Bedingungen hat und erneuerbare Energie. Aber ja klar, Island ist absolut ideal.
Mhm. Ja, ein anderer Punkt ist ja momentan auch der Preis. In vielen Technologien, die aktuell erforscht werden, was im Bereich Klimaforschung ist es noch viel zu teuer, um es tatsächlich breitenwirksam einzusetzen. Wie sieht es da jetzt direkt bei den Direct Air Capture Anlagen aus? Ihr habt jetzt 15, ihr habt verschiedene Kooperationen auch mit Konzernen. Werden die Preise demnächst sinken und wie können sie schnell genug sinken, dass sich das entsprechend auch durchsetzt in Ländern, die nicht so viel investieren können?
Stell es dir vielleicht so vor, du sprichst gerade mit einem Solarzellenhersteller in den späten 80ern oder frühen 90ern. Also das ist ungefähr die Phase, wo wir sind. Und es ist absolut richtig, es muss mehr Anlagen geben, um den Preis nach unten zu bringen. Und man kann sich das eigentlich auch wieder analog zu Wind und Solar vorstellen. Also es reicht eben nicht, dass ein paar Firmen das strategisch vorantreiben und von uns kaufen, sondern wenn wir in Bereiche kommen wollen, die wirklich günstig sind, dann muss es richtig, richtig groß werden. Also das heißt, wir müssen in den Millionentonnenbereich, wir müssen in den 100-Millionen-Tonnen-Bereich und eventuell auch in den Milliardentonnenbereich kommen und dann, also dann wird es günstig. Ich kann auch da wieder vielleicht eine Analogie geben, damit man sich diese massiven Zahlen vorstellen kann. Also jetzt Orca nicht, aber unsere alte Technologie hat 6 Module in einem 40-Fuß-Container. Bei Orca ist der 40-Fuß-Container ist die kleinste Modulgröße. Aber wenn man sich jetzt diese 6 Module vorstellt, dann ist eins etwa so groß wie ein Auto. Ja? Und wenn man jetzt, die machen 50 Tonnen pro Jahr. Und wenn man jetzt an das obere Ende des IPCC-Szenarios mit 3,5-4 Gigatonnen gehen will, dann braucht man 80 Millionen dieser Module. Und wir bauen 80 bis 100 Millionen Autos im Jahr. Das heißt, das ist ein Riesenunterfangen, es braucht eine Industrie dafür, aber es ist absolut möglich und die Menschheit hat und macht sowas jedes Jahr im Prinzip.
Das heißt, du glaubst ja, die Schnelligkeit ist auch gegeben, weil im Endeffekt hast du es gerade selber gesagt, die Zeit rennt uns davon, dass wir entsprechend dann die Puschen kommen, auf Deutsch gesagt. Ist die Geschwindigkeit, ist die Relevanz in der Forschung und in der Politik angekommen, dass entsprechend das auch gefördert wird oder sind wir da ein wenig hinten dran?
Also ich würde mal so sagen, wer jetzt noch im Labor ist, ist wahrscheinlich hinten dran. Also wir müssen jetzt wirklich Sachen fördern, die es schon gibt und die jetzt am Sprung zum Kommerziellen sind. Natürlich sollte man weiter forschen, das soll es gar nicht heißen. Aber wir haben jetzt keine Zeit, nochmal 10 Jahre im Labor zu verbringen. Es braucht die Politik, ganz klar. Und es braucht eben so richtig große Maßnahmen wie bei Wind und Solar. Das muss man jetzt auch wieder als Portfolioansatz sehen. Also wenn wir jetzt zu einem mittleren Szenario kommen wollen von 15% der heutigen Emissionen in 2050, die wir aus der Atmosphäre entfernen, das wären dann 6 Gigatonnen, also 6 Milliarden Tonnen. Und das wäre eine Wachstumsrate von 60% pro Jahr. Vielleicht zum Vergleich, also Elektroautos wachsen aktuell mit 50% pro Jahr. Also es ist absolut keine Zeit zu verlieren, aber noch möglich. Das ist auch hier wieder die Botschaft.
Viele Länder setzen ja auch inzwischen darauf, auf diese neuen Technologien. Die Angst besteht natürlich darin, dass sie diese nur nutzen, nicht nur Direct Air Capture, sondern auch CO2 Capture and Storage, um nicht aus den Fossilen aussteigen zu müssen, sondern sozusagen ihre Klimaziele grün zu waschen, indem sie zwar CO2 sozusagen aus der Luft ziehen oder aus Rauchfängen oder ähnliches, trotzdem aber weiter fossile Stoffe, Energiestoffe nutzen. Was braucht es da noch für mehr politische Regulierungen, deiner Meinung nach? Du hast es gerade schon angesprochen, es braucht sie jetzt grundsätzlich zum Ausbau, aber es braucht sie ja auch zum Regulieren, oder?
Ja, also man muss hier sagen, also zum einen, die Diskussion betrifft uns nicht, weil wir natürlich nur CO2 aus der Luft holen. Also unsere Technologie ist nicht dafür gemacht, an ein Kohlekraftwerk anzudocken und da das CO2 rauszuholen. Die Technologien gibt es auch, absolut. Und einige werden auch zum Einsatz kommen müssen. Wenn man jetzt hier einfach den Preis mit einbezieht in diese eigentlich sehr theoretische Diskussion, dann fallen viele dieser Anwendungsgebiete einfach von vornherein flach. Also zum Beispiel Kohle und CCS, also das CO2 von einem Kohlekraftwerk abscheiden, ist heute schon in den meisten Fällen teurer als Erneuerbare. Weiterhin, also ich sag's mal so, ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt also wir glauben in unserem Bereich, dass wir zu etwa 100 Euro pro Tonne Kosten kommen können, wenn es skaliert ist. Und eine Tonne eine Tonne Öl verursacht etwa 2,5 Tonnen CO2. Also ein Liter Benzin hat etwa 2,4 Kilo CO2. Und das würde also bedeuten, ein Barrel Öl kostet auf einmal in einer skalierten Direct Air Capture Welt 250 Euro mehr. Da kann man sich vielleicht schon ausrechnen, wie viel Sinn das macht. Wenn ich auch hier wieder ein Bild zeichnen darf, das ist, wir jagen 410 Parts per Million hinterher. Und das ist einfach teurer, als es aus dem Ölfeld zu saugen und in die Luft zu pusten. Und das sollte man einfach in dieser Diskussion auch beachten. Und was man dann auch beachten muss, ist, es wird, und das ist das Wichtige, es wird unvermeidbare Punktquellen geben. Und da ist es absolut sinnvoll, also zum Beispiel Zement, da ist es absolut sinnvoll, dass man das CO2 da abscheidet, wo es anfällt und nicht in die Luft pustet und wir müssen es dann wieder rausholen. Natürlich wäre es auch gut und noch besser, man könnte auf Zement verzichten, das muss man auch tun, wo auch immer möglich, aber global wird das nicht möglich sein und da gibt es dann auch wieder Startups, die versuchen Zement auf neue Arten herzustellen, unter anderem auch mit CO2 aus der Luft. Also Zement könnte dann auch eine Speicherstätte für atmosphärisches CO2 werden. Aber es ist die gleiche Geschichte, es ist noch teurer, es ist am Anfang, auch das muss skaliert werden. Also ich glaube, wenn man da jetzt tiefer reingeht in die Diskussion, dann müsste man eigentlich Folgendes mitnehmen, wir müssen unsere Gesellschaft komplett umbauen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir haben die Technologien, die sind alle da, die müssen aber alle skaliert werden und vielleicht, wenn ich es provokativ formulieren darf, es reicht nicht, kürzer zu duschen, eine Solarzelle auf dem Dach zu haben und Tesla zu fahren. Man muss noch ein bisschen mehr tun, und zwar man muss eben das komplette Energiesystem defossilisieren und auch unsere Produkte defossilisieren, also das CO2 und die Energie müssen anfangen aus der Luft zu kommen und aufhören auf den Boden zu kommen. Und das ist die Aufgabe, vor der wir global stehen. Da können wir einen Teil zu beitragen, aber da muss es hingehen, und da muss man auch pragmatisch dann sagen, okay, jetzt alles CO2, was wir nicht in die Luft tun, ist hier auch sicher diskussionswürdig.
Du hast gerade gesagt, sozusagen, hast gerade schon den CO2-Preis pro Tonne genannt, wenn es skaliert ist. Das ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Bei welchem Preis stehen wir denn momentan?
Also wir stehen je nach Technologie und Ausführung zwischen 15 Euro und 2500 Euro. Also es ist eine breite Spannbreite. Wir haben auch eine breite Spannbreite an Lösungen. Also Aufforstung ist sicher die günstigste Lösung. Da ist dann wieder die Frage, wie viel Platz brauchen wir, wie permanent ist das Ganze. Ne? Also das Holz muss stehen bleiben. Und sicher am teureren Ende vom Spektrum sind die technischen Lösungen.
Das heißt, momentan steht man bei der Direct Air Capture Technologie noch bei 2500 pro CO2-Tonne. Ist das richtig?
Also einige Firmen, die neu im Spiel sind da, also die Orca-Technologie ist jetzt skaliert bei 600. Ist immer noch teuer, auf jeden Fall, aber es ist schon günstiger als 2.500 pro Tonne, ja.
Absolut, auch da eine große Preisspanne somit. Ich meine, es ist ein wenig Milchrechnen, du hast gerade gesagt, es ist noch extrem viel zu tun, zu regulieren. Entsprechend kann man das nicht genau sagen, aber ungefähr, ich gehe davon aus, ihr habt da lange schon Prognosen gemacht. Wann könnte es soweit sein, dass man wirklich bei 100 Euro pro Tonne steht, dass es in dem Moment dann also rentabel ist? In welchem Jahr, welchem Jahrzehnt hofft ihr das zu erreichen? Nicht ihr alleine, aber ja.
Genau, das ist nicht wir alleine, das ist sicher wichtig. Und rentabel ist auch eine mobile Größe. Also wenn man jetzt in den Stern Report von 2006 guckt, da sind die sozialen Kosten von einer Tonne CO2 bereits mit 200 bis 300 pro Tonne bezeichnet. Wir denken, um es konkret zu machen, wenn wir jetzt einen richtigen Push kriegen und wirklich so wie Wind und Solar skalieren können, dass wir Mitte der 40er Jahre sicher in dem Bereich sind, der 2040er Jahre.
Mhm. Noch eine andere Frage, die dir sicherlich schon sehr oft gestellt wird, aber sie ist unvermeidbar tatsächlich bei der Diskussion, denn auch ich persönlich begegne dem immer wieder, die Krux zwischen Technologie oder Verzicht wird immer wieder genannt, und teilweise gibt es Menschen, die entsprechend darin hoffen, wenn eure Technologie soweit ist, muss sich ja eh nichts mehr ändern. Du hast gerade selber schon gesagt, dass dem grundsätzlich nicht so ist, aber bestärkt ihr nicht solche Konzerne und Menschen noch durch solche Technologie? Wie kann man das Problem angehen? Was ist da auch eure Aufgabe als Startup, die ja auf der Seite stehen, die Technologie vertreten?
Ich fange mal so an. Also wenn ich jetzt mir jetzt rein wieder das Ökonomische anschaue, dann wird es so sein, dass die Produkte aus nachhaltigem CO2 teurer werden als die auf Öl und Gas basierende, also auf fossilem CO2. Das muss man ganz klar sehen. Also ich denke, so eine Entwicklung wie bei Solar und Wind, dass wir hier unter die Preise von Fossilen kommen, ist theoretisch sicher denkbar, aber nicht vorausschaubar. Also wollen wir es mal nicht annehmen. Und das heißt also, wenn ich das also es wird teurer und auf meinem Lebensstil umgerechnet, muss ich dann in Teilen verzichten. Was ich für wenig hilfreich halte, ist die Diskussion, ob es, also wenn man vorschreiben will, dass es in Richtung Verzicht gehen muss, nur damit eine Technologie weniger zum Einsatz kommt. Ich denke, also auch wenn man jetzt den Planeten anschaut, ist es sicher nicht möglich, einen Planeten mit jetzt 7, 8 und bald 10 Milliarden Menschen ohne Technologie zu versorgen. Ja, das muss man einfach ganz realistisch sehen, und wir können hier nicht wieder in die Zeit vor der industriellen und grünen Revolution zurück. Das ist einfach so. Und das Gleiche, warum ist uns das so wichtig? Weil es ist diese sogenannte Moral Hazard Frage. Also in unserem Bereich wird viel eben benannt, dadurch, dass es euch gibt, erweckt ihr den Eindruck, dass das Klimaproblem gelöst ist. Ich finde das etwas abwegig, weil, also erstens, alle Klimaszenarien zeigen, dass es das braucht. Das heißt, wir können ohne Carbon Removal, ohne Lösung wie Direct Air Capture, wir können es nicht mehr schaffen. Das muss man, der Tatsache muss man ins Auge sehen. Und eben, wenn man es dann ökonomisch anschaut, dann fällt viel von dem Moral Hazard weg. Wenn man es politisch anschaut, also ich kann ja ein Emissionsreduktionsziel vereinbaren und ein Skalierungsziel für Carbon Removal. Ja? Und dann habe ich diesen Moral Hazard ja auch irgendwo relativ einfach ausgehebelt. Und ich denke, diese Verzichtsdiskussion, vielleicht abschließend, wir haben jetzt 40 Jahre irgendwie auch Klimapolitik auf Verzicht basierend versucht und es hat uns nicht wirklich weitergebracht. Die Emissionen sind weiter hoch. Und ich denke, jetzt vielleicht auch mit einem Blick auf die westliche Diskussion, dass es immer sehr leicht ist, zu definieren aus seiner Sicht, welcher Verzicht jetzt okay ist und welcher nicht und es den anderen vorzuschreiben. Ich glaube, davon müssen wir wegkommen, weil wir müssen das Thema global lösen. Und ein Koordinationsmechanismus kann halt einfach der Preis von solchen ja, atmosphärischen, nachhaltigen Produkten sein, die nicht mehr fossiles CO2 beinhalten, sondern atmosphärisches oder halt eben die Removals.
Das heißt, im Endeffekt könnte es, wenn es dann skaliert ist und soweit es ist, durchaus möglich sein, gewisse Vorzüge weiterhin zu genießen, aber zu einem teuren Preis, wenn ich das einmal so zusammenfasse.
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen, genau. Und was dann als Vorzug oder als unbedingt nötiges, als nötige Emission, als unavoidable Emission für das persönliche Leben empfunden wird, das ist eben hoch individuell, oder?
Absolut. Ja, das wird sich am Ende zeigen. Es ist nur natürlich immer noch die Gefahr aktuell da, weil momentan ist es halt noch nicht so weit, dass sich alle darauf ausruhen. Wir warten mal ab, bis die Technologie soweit ist und am Ende läuft uns die Zeit halt doch weg. Und daher werden wir zumindest für die nächsten Jahre, braucht man natürlich trotzdem Anpassungen und wir können nicht so weitermachen wie bisher, denke ich. Und ich bin mir sicher, da stimme ich überein, dass wir nicht genauso viele Emissionen verursachen können, wie wir es aktuell tun und damit ist es trotzdem nicht getan. Du hast es gerade schon gesagt, es braucht eine globale Zusammenarbeit, eine globale Lösung. Welche Länder sind denn so aktuell momentan die Vorreiter? Also ihr seid natürlich extrem bekannt, ihr kommt aus der Schweiz, habt jetzt mit einem isländischen Unternehmen ja auf Island zusammengearbeitet. Es gibt verschiedene Multimilliardäre, die da in dem Bereich auch schon ein bisschen immer wieder von sich reden machen. Wo sind da momentan so, wer führt das Wettrennen an?
Also das hat sehr viele Facetten. Also da muss man muss auch sehen, dass das Feld ist in den letzten 3 Jahren explodiert. Ja, also sowohl auf der Carbon Removal Seite als auch auf der Emissionsreduktionsseite. Also für mich fängt es immer da an, wo ein Land ein Netto-Null-Ziel hat. Ja, das haben wir jetzt auf EU-Ebene. Das haben wir jetzt eigentlich sehr, sehr breit. Also zuletzt kam China als großer Emittent mit einem Netto-Null 2060-Ziel. Also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in der Nähe von 70% der globalen Weltwirtschaft hat ein Netto-Null-Ziel. So, das ist schon mal das Erste, das ist sehr gut. Und jetzt muss man halt gucken, dass man diese Ziele auch honoriert. Das heißt für mich eigentlich Zwischenziele und dann sicher die ersten staatlichen Förderprogramme, die jetzt den Firmen, den Milliardären unter die Arme greifen, die jetzt hier Einzelaktionen bringen. Also das sehen wir jetzt auch vermehrt. Da ist ganz klar die USA aktuell führend. Also die haben zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen ein Programm ins Leben gerufen, das 3,5 Milliarden jetzt für Direct Air Capture bereitstellt. Also wir reden jetzt schon wirklich von großen Beträgen. Das müssen auch große Beträge werden, weil wenn man sich jetzt wieder vor Augen führt, wie viele Milliarden Tonnen aus der Luft müssen und das mit 2 Nullen dran, also bei 100 pro Tonne oder 200 ist aktuell eigentlich der Preis, mit dem man so rechnet, dann werden das große Summen. Also und ja, USA, Europa hat auch gute Programme, Großbritannien und die skandinavischen Länder, die sind da aktuell führend, würde ich sagen.
Ja, wie grundsätzlich im Bereich Klimaforschung, Klimakrisenbewältigung sind die genannten Länder, also insbesondere die letzten, die skandinavischen Länder und Großbritannien, ja recht gut aufgestellt und da natürlich dann in dem Bereich auch, das macht schon Sinn. Direkt zu euch zurück, ihr habt jetzt 15 Anlagen, die letzte wurde nur gerade erst eröffnet. Gibt es schon Pläne über weitere Anlagen? Wie geht es weiter mit Climeworks?
Absolut, also wir sind schon jetzt hier intern sind wir schon an der nächsten Anlage dran. Die wird 10-mal so groß sein wie Orca und die übernächste wird 100-mal so groß sein. Also das ist auch der Weg, den wir gehen müssen. Und also wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, diese Null zweimal eben jetzt nochmal dran zu hängen und im Abstand von 2 bis 3 Jahren wirklich große Maschinen jetzt auch zu bauen, weil wir auch zeigen müssen, dass das geht und dass wir das können. Und dann werden wir wahrscheinlich, ist der Plan, in eine Massenproduktion zu gehen. Und Das hat sicher noch einige Hürden. Also vielleicht, wenn man da auch wieder das Tesla-Beispiel bemüht. Also wir haben jetzt einen Tesla Roadster gebaut mit Orca. Wir haben schon einige Prototypen und erste kommerzielle Anlagen hinter uns. Es funktioniert, es ist aber immer noch teuer. Und wir müssen eben jetzt zum Modell 3 und das hat sicher noch technologische Herausforderungen, das günstiger zu machen. Und wir müssen dann auch die Produktionsanlagen dafür bereitstellen oder entwickeln. Und da ist sicher nochmal eine große Hürde. Aber ich denke, wir haben auch gezeigt, dass es möglich ist. Also wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, da wurde noch gezweifelt, ob es überhaupt möglich ist, solche Anlagen zu bauen.
Absolut. Du sagst es gerade schon, es bewegt sich unheimlich schnell in den letzten Jahren. Also gerade wer den Bereich verfolgt, da ist es geht voran. Willst du uns auch verraten, wo die nächsten Anlagen stehen werden und wann ungefähr? Oder ist das noch ein bisschen Geheimnis?
Also wann, habe ich im Prinzip schon gesagt, also in 2 bis 3 Jahren wollen wir die nächste dann in Angriff nehmen. Wo kann ich leider noch nicht sagen. Es gibt nicht zu viele Möglichkeiten, diese Anlagen mit einer Speicherstätte zu verbinden. Vielleicht kann ich so viel schon mal sagen. Genau, aber also auch da gibt es eine rasante Entwicklung in dem Bereich. Also wir sehen da, dass es auf der ganzen Welt jetzt Bestrebungen gibt, das zu tun. Genau.
Sehr gut, dann bin ich gespannt. Du hast jetzt ein paar Hinweise gegeben. Ich habe ein paar Länderorte im Kopf, die ich mir vorstellen könnte. Werde es jetzt nicht verraten, sondern ich hoffe, wir hören uns einfach spätestens dann wieder, wenn die nächste Anlage eröffnet wird, die entsprechend deutlich größer ist als Orca jetzt. Und dann wird man auch schon viel weiter noch über die Technologie reden können als heute. Lieber Christoph, vielen Dank für dieses nette Gespräch.
Ja, sehr vielen Dank, Jasmin. Und ich kann vielleicht noch sagen, Mammut wird sie heißen, die nächste Anlage. So viel darf ich auch schon. Wir sprechen uns in 2, 3 Jahren wieder.
Ihr bleibt euch treu. Also nach Orca kommt das Mammut. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, Christoph. Und dann gerne auf ein nächstes Gespräch.
Gerne. Vielen Dank.
Gerne. Ciao.
Tschüss.